Diese Folge wird präsentiert vom Flip, dem Erste Financial Life Park. Das Flip ist Werbepartner für 4 Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Und das Flip bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen. Danke an die 436 HörerInnen, die unsere Mission, Bildung einfach zugänglich zu machen, unterstützen, und zwar auf erklärmir.at/support. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's ums Ortskernsterben und wie wir Orte, kleine Städte, Dörfer wieder retten und mit Leben erwecken. Und das erklärt uns Peter Nageler. Hallo.
Hallo, schönen Nachmittag.
Hallo, lieber Peter, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, also Peter Nageler, mein Name. Ich komme zum Thema entsprechend auch selber aus einem kleinen Ort. Das ist Fresach in Kärnten. Das ist so im unteren Drautal. Und bin von dort weg nach Graz zum Architekturstudium. Also bin ausgebildeter Architekt. Und was jetzt vielleicht interessant ist zu dem Thema, wir haben 99 zusammen mit Roland Gruber Nonconform gegründet. Mittlerweile ein Kollektiv mit vielen Partnern, Partnerinnen. Wir haben durch eine damals aus der Architekturproduktion interessante Erfahrung und Wettbewerb gewonnen und das Gefühl gehabt, man versteht uns gar nicht, was wir machen. Einfach dieses Partizipationsthema mit Architektur kombiniert. Und da bin ich jetzt immer gleich auch mit der Leidenschaft dabei, weil es irgendwann einmal dieses Nonconform auch zum Lebensgefühl selber geworden ist. Und irgendwie ist aus dieser Beschäftigung dann halt mehr geworden, auch dieses ganze Thema der Wahrnehmung, die eigene Perspektive, die man sieht, und dann einfach das Thema des Leerstands, dieses Erodieren von Räumen. Und wir glauben, dass es mit Methoden, die im Grunde genommen keine Patentrezepte sind, sondern es geht immer um die Bedürfnisse vor Ort und um die Energie, die in den Orten steckt. Und das ist völlig egal, ob das Dorf, ein kleines Dorf, eine große Stadt ist. Wenn eine große Stadt geht, es um Quartiere, weil das einfach die Lebensräume sind, an denen sich soziale Interaktionen messen oder nicht stattfinden. Und durch die Situation, die ich also schon sehr dynamisch finde, dass die Klimawandel, Anpassungsthemen, die unserer Gesellschaft bevorsteht, entsteht noch einmal ein Transformationsthema dazu.
Das schauen wir uns alles jetzt in Ruhe Schritt für Schritt an, Peter. Ich würde das gerne mit einem praktischen Beispiel mit dir besprechen. Es ist jetzt erfunden, aber es ist eigentlich repräsentativ und könnten ganz viele echte Menschen sein. Jetzt nehmen wir an, ein Ehepaar kommt zu dir, die kennen dich von irgendwo, die haben mitgekriegt, was du machst, und sagen: Peter, schau her, kleine Gemeinde, 1.000, 2.000 Einwohner. Bei uns ist der Supermarkt weg, der ist jetzt in der nächsten größeren Gemeinde im Einkaufszentrum. Das Gasthaus hat zugesperrt, der Bäcker ist weg und eigentlich bei uns im Ort tut sich nichts mehr. Wir wollen was ändern, wir wollen quasi wieder unseren Ort zurück, wir wollen den lebendig haben, wir wollen, dass sich da was tut. Was sagst du denen? Wo fängt man an? Was ist Schritt 1?
Also Schritt 1 würde ich glauben, dass man, wenn man den Zweien begegnet, sind die in irgendeiner Community, in irgendein Netzwerk eingebunden. Also sie agieren nicht alleine. Und das ist, glaube ich, die Kunst in so einer Situation. Also wir haben bei Orten Lebensräume für uns. Das sind sozialdynamische Strukturen. Und diese Defizite spürt man einfach, weil gewisse Dinge nicht mehr sich einstellen. Ja, also nicht mehr einkaufen zu können, fußläufig, also Bedürfnisse des täglichen Bedarfs, wie wir das nennen. Aber dann kommen auch die sozialen Faktoren dazu. Also man lebt nicht nur quasi von der Erwerbsarbeit und dann vom Freizeitthema, sondern es geht um soziale Themen. Und in jeder Lebensphase sind da andere Bedürfnisse da. Jugendliche haben andere Bedürfnisse, andere Sozialkontakte. Und ich würde schon glauben, egal ob das Dorf, was immer es ist, von der Größe her, es sind immer ähnliche Bedürfnisse. Es spielen natürlich Hintergründe, soziale Bildungsfaktoren, aber es sind immer Menschen, ja, Menschen mit Biografien. Und ich würde Ihnen raten, wo sind Mitstreiterinnen für dieses Thema? Und würde Ihnen raten, zu überlegen, wo könnte man anpacken? Also es geht oft um dieses erste sichtbare Zeichen, ja, mal zu sagen, Eigeninitiative als Thema und dann vielleicht am Ende erst einen Prozess anzufangen.
Mhm. Und jetzt, wenn du sagst Communities, kann das sein die Freiwillige Feuerwehr oder der Musikverein oder woran denkst du da?
Also Freiwillige Feuerwehr in aller Munde. Ja, also weil wir alle mitgekriegt haben durch nicht so lange her, 14 Tage, 3 Wochen. Ja, diese Organisation gibt's. Ich glaube, dass es nicht immer nur das Vereinswesen ist. Es gibt auch viele soziale Kontakte, die Menschen trotzdem untereinander pflegen. Aber natürlich im Vereinswesen eine Organisationsstruktur da ist, die Menschen zueinander bringt, was Gemeinsames zu tun. Und vor allem in dem Bereich sozial interessant Gemeinwesensarbeit, ja, also Dinge, die den anderen helfen, andere unterstützen, die in Not sind. Und wenn man die Berichte ein bisschen so gelesen hat und gehört hat, war das herausragende, ja, diese Hilfsbereitschaft. Also mit persönlichem Einsatz anderen helfen zu können, ist was Großartiges. Und das ist natürlich ein Fundament für viele andere Dinge. Wir decken das oft nicht, was da an Potenzialen da ist, also an Ressourcen da ist, auch auf der sozialen Ebene. Weil es manchmal diejenigen nicht gibt, die da vorneweg vielleicht Verantwortung übernehmen und sowas organisieren.
Okay, du sagst, ein erstes sichtbares Zeichen ist wichtig. Also man fängt nicht groß an, sondern mal klein. Ja. Jetzt sagen wir, das Ehepaar hat noch ein paar Freunde, denen ist das auch ein Anliegen und die sagen so, jetzt wollen wir so ein Zeichen setzen, wie der Peter gesagt hat, jetzt packen wir ein paar Gugelhupf und nehmen ein paar Klappstühle, einen Klapptisch und sitzen uns mal da mitten bei die Bäckerei ins Zentrum, wo eigentlich nichts mehr ist und stellen vielleicht, hängen wir irgendwo ein Plakat auf oder so und dann schauen wir mal, ob wer kommt, die kriegen einen Kuchen und einen Kaffee und dann reden wir mit denen. Das schade ist, dass man quasi da mit den Tischlein herkommen muss und das nicht sowieso irgendwie ein Angebot gibt. Wäre das so ein quasi erstes Zeichen?
Auf der ersten Ebene würde ich das schon mal sehr eigeninitiativ finden und einen ganz spannenden Weg. Ich würde Ihnen raten, Leute einzuladen. Ja, also jeder von uns kennt Gastgeberrollen. Also wenn man Freunde hat, dann ladet man die einfach ein. Ja, wenn man was feiert, man kocht was, man tut sich das an. Und selbst wenn es der Kugelhupf und Kaffeemaschine ist, die man hinstellt. Also diese Möglichkeit, wen einzuladen, das zu organisieren, wäre so ein erster Schritt. Also zu schauen, was kann man an dem Ort eigentlich alles anstellen, wenn man so will. Ja, da geht es nicht um die großen Themen. Und dann entstehen Dynamiken, weil man sagt, ja, das taugt vielen oder mehreren und es entsteht der Multiplikatoreffekt. Ja, also das Entscheidende ist ja nicht, dass man, wie du auch schon jetzt erwähnt hast, das Große gleich sieht, also gleich ins Bauen gehen will oder gleich umbaut, weil wir ja von Leerständen reden, sondern dass man mal eine Idee entwickelt, wie könnte man das nutzen. Und vor allem die Nutzungskonzepte wie der Lebensmittelmarkt und sprich Handel sind einfach nicht dafür geeignet, unter den heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einfach so einfach in den Ort zu kriegen. Aber man könnte über sowas dann einfach eine Initiative starten und sagen, ja, das nächste Mal machen es andere. Vielleicht hat jemand andere Möglichkeit, einen anderen Kuchen zu machen. Und so geht es weiter. Und es wird daraus sozusagen eine Idee. Und die Idee muss man dann halt auch kanalisieren, begleiten. Aber das wären gute Schritte für sowas.
Und wenn uns jetzt Leute zuhören, die am Land wohnen und sich denken, was reden die da bitte? Weil wenn ich einen Gugelhupf mache, dann lade ich eh die Freunde, die ich schon habe oder die ich kenne oder Familie zu mir nach Hause ein, kommt man auch zusammen. Und warum sollte ich mich jetzt bitte da in die Ortsmitte setzen? Ich habe auch meinen vielleicht Fußballverein oder ich bin bei der Feuerwehr. Man kommt eh zusammen, rennt man nicht einfach etwas nach. Okay, vor 1-2 Generationen war das noch anders, da war mehr fußläufig. Ja, jetzt können wir uns ein Auto leisten, sind wir mobiler. Wozu das Ganze?
Also da würde ich ein Thema wichtig finden. Man kann im Verein super diese sozialen Freundschaften pflegen, dass sich auch sehr aufgehoben fühlen, Aber was der Unterschied ist, das kann ich an einem Beispiel aus dem eigenen Ort, also in dem ich aufgewachsen bin und wo ich immer noch auch im Sommer lebe, meine Mutter besuche. Vor circa 5-6 Jahren hat man einen Dorfladen initiiert, auch das gleiche Problem, dass es da vorher nichts gab und die Leute halt mit dem Auto ins Tal runterfahren und einkaufen gehen. Mhm. Und was spannend war, ich habe das von Anfang an unterstützt, wenn ich dort war, also dort einfach Grundnahrungsmittel einzukaufen und eben nicht ins Tal zu fahren, wenn ich dort bin. Und was da spannend war, dass man auf einmal Menschen trifft, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat. Und diese Zufälligkeit, wen zu treffen, ist nur im öffentlichen Raum. Ja, das ist so, wir leben ja in einer Demokratie, also wir haben eine Idee von Öffentlichkeit und was uns an öffentlichen Raum auszeichnet, ist, dass jeder nach den Bedürfnissen dort sich aufhalten kann und tun kann, was er will, wenn der andere nicht stört. Und dieses Phänomen würde ich sozusagen jetzt finden, das kann ich im Verein nicht erleben. Ja, das ist der große Unterschied. Also natürlich spielen Vereine dann für die öffentliche Organisation eine Rolle, aber ich bleibe dabei, so diese Zufälligkeit, wen zu treffen, mit dem ich nichts ausgemacht habe. Ich gehe in den Laden und treffe eine ältere Dame, die ich 20 Jahre nicht gesehen habe. Wir kennen uns und auf einmal gehe ich nicht nur einkaufen, sondern rede mit der Frau 10 Minuten, wie es ihr geht. Sie weiß viel mehr von mir. Das ist ja immer interessant in Orten, dass man auf der Gesprächsebene sich mehr austauscht und ist dann immer erstaunt, was man so über Leute weiß. Das ist jetzt nicht, weil man jetzt irgendwie höher geachtet wird oder so, sondern es geht echt so, das schätze ich sehr. Ja? Also so dieser Austausch, der da mit Menschen passiert, was zufällig ist. Ja? Manchmal trifft man niemanden, manchmal brauche ich fürs Einkaufen eine Stunde.
Mhm. Und jeder kann hin, spontan, man muss sich nichts ausmachen, man muss nicht vorher Mitglied werden, man muss nicht dies und jenes übernehmen, sondern man kann einfach mal hingehen und mal schauen. Vielleicht tut sich ja was.
Ja, ja. Ich glaube, dass viele einfach sagen, ich gehe jetzt einmal ein bisschen was einkaufen. Genau aus dem Grund, sozusagen nicht wie wenn man in den Ort, vom Ort raus in das Tal fahren würde. Also bei mir ist das so im Fräser. Fräser ist so, liegt auf 750 Höhenmeter und Tal ist das Trautal gemeint. Fährt man halt nach Feistritz runter, wo die ganzen Supermärkte sind, die dann wiederum das andere Problem dieses ganzen Flächenfraßes haben und der Ort hat das nicht. Und du kaufst nicht für eine Woche ein oder für 5 Tage, 4 Tage, 3 Tage, sondern gerade aus dem Bedürfnis heraus, vielleicht auch wen zu treffen und morgen wieder einzukaufen. Also ich würde das jetzt nicht unterstellen, aber das ist im Ort sozusagen so etwas, was ich gemerkt habe, was den Leuten abgegangen ist und das eine hohe Qualität hat und eigentlich nichts Großartiges ist. Ja, es ist nichts, da muss ich keine irgendwie Theoriebildung dahinter haben und was weiß ich, was anstellen, sondern ich muss es nur tun. Ja? Es muss nur zur Verfügung gestellt werden.
Und wie war das bei dir in deinem Heimatort, der Dorfladen, wie ist der geboren worden?
Ja, es gibt ja immer wieder diese Initiativen, dass wir über EU-Förderungen Leaderregionen haben. Also diese ganze Thematik wie der ländliche Raum entwickelt wird, ist ja auch mit gut und hohen Fördersummen unterstützt. Und Fräsach ist in einer Niederregion, wo sich das ergeben hat, dass man solche Projekte unterstützt. Und der Bürgermeister war jemand, der das aufgegriffen hat. Und im Gemeindehaus ist ja die Post leer gestanden. Also an der Stelle, wo früher die Poststelle war, ich würde sagen in der Größenordnung so von 100 Quadratmeter mit Nebenräumen, ist einfach sowieso eine Option entstanden und man hat wen gefunden, der den Laden betreibt. Das ist auch immer wichtig. Also es braucht eine Person dahinter, die das Gespür hat, nicht nur was zu verkaufen, sondern einfach auch ganz klar interagiert, ja, mit Leuten reden kann, Geschichten erzählt, mal auf dem Kaffee sozusagen einen Kakao aufetut und nicht nur quasi die Milch einschüttet, sondern so dieses Gastgeberrolle mit können. Und die haben das sehr gut gemacht, dieses Bärchen, die den Laden übernommen haben. Und so ist es entstanden. Ja, dann hat man Förderung, man kann Mietreduktion für die Unternehmung herstellen. Das heißt, das ist alles irgendwie langfristig geplant. Und man hat sowieso im Hintergrund den Verkauf von regionalen Produkten und nicht von einem Sortiment wie bei den Lebensmittelhändlern.
Ja, Und das läuft gut?
Es läuft gut, mhm. Ja. Also insofern gut, weil es natürlich auch das Defizit eines Gasthauses gibt, das nicht ständig offen hat. Und dadurch merkt man die Verlagerung sozusagen zu diesem Dorfladen hin.
Mhm. Und da kann man dann auch einen Kaffee trinken?
Genau,
oder?
Man mhm. kriegt auch ein Bier. Ja.
Super.
Da gute Jausen. Ja. Also mhm. das ist jetzt nicht nur so. Und ich finde es ja so, wenn man heute ein regionales Produkt einkaufen will und nicht kennt, dann wissen wir ja, wie wir es kosten vorher. Und das ist genau die Atmosphäre. Wenn man heute, also ich möchte das nicht unterstellen, ein Verkäufer in der Feinkost wird das wahrscheinlich auch besparend Bilder machen. Aber es ist nicht selbstverständlich. Ja. Also so dieser Unterschied mhm. Ist das eine und dann weiß ich, wo das Produkt herkommt.
Und das ist aber dann auch schon der Idealfall. Es gibt eine Förderung, es gibt eine Immobilie, wo man relativ günstig reinkommt.
Ja.
Weil das ist ja dann, wenn wir jetzt wieder zu unserem Ehepaar zurückgehen, die haben dann dieses Event gemacht mit dem Kuchen, ein paar Leute sind gekommen, dann ist noch der Ferl gekommen, der hat gesagt, ich mache einen besseren Kuchen wie du, und das nächste Mal hat der das organisiert, wieder ein paar Leute mitgebracht, und wenn die dann denken, das muss man irgendwie institutionalisieren, mal regnet es, wir wollen nicht immer draußen sitzen, ist halt einmal so wichtig, hat man Zugriff zu einer Immobilie, weil oft ist ja der Grund, warum die nicht mehr bewirtschaftet werden, weil man nicht genügend Umsatz macht, damit man die ganzen Kosten decken kann.
Ja, also ist ein riesiges Thema. Natürlich braucht es die Bereitschaft von Eigentümerinnen, mit der Immobilie auch irgendwie die Möglichkeit zu bieten, dass man mit der was machen kann. Das ist so, wir sind in einer Gesellschaft, die Eigentumsfrage sehr hoch, würde nicht sagen hängt, aber in der die sehr wichtig ist. Und logischerweise wollen Eigentümer, wenn es einen Bedarf gibt, Mieten generieren. Ja, weil sonst würde man ja nicht investieren. Ich glaube, dass es dann einen Dialog gibt, wo man einfach auch zeigt, was das bedeutet, eine Immobilie nicht zu sanieren. Ja, gerade wir aus unserer Branche wissen einfach, wie Kosten entstehen. Und je länger ich eine Immobilie nicht saniere, umso höher werden die Kosten. Und dann stellt sich die Frage, wird dann überhaupt noch einmal was umgebaut, weil man wahrscheinlich dann die Frage stellen muss, ob man das Gebäude nicht rückbaut, weil die Investitionskosten so hoch sind, Schäden so hoch sind. Also da braucht man dann einen Dialog, ohne wen unter Druck zu setzen, sondern vielleicht auch wen zu verführen und zu sagen, schau, das wäre doch was. Ja? Und vielleicht ist die Miete nicht am Anfang gleich, die man irgendwie spannend findet, aber vielleicht nach 10 Jahren. Und auch die Eigentümerin oder der Eigentümer wird dann Nachfolge haben und mit der sozusagen eine Perspektive aufzubauen und dann vielleicht das ganze Haus umzubauen. Ja, weil es geht ja momentan, wenn man vom Laden redet, um ein Erdgeschoss, ja, das ja eh ganz schwierig vermietbar ist. Es will im Erdgeschoss nicht unbedingt wer wohnen. Und so, glaube ich, könnte man in so einem Prozess eine Dynamik entfachen und auch Themen, die immer Widerstände auslösen, einfach auch begegnen und die in einem Prozess auflösen.
Mhm. Und wenn dich das Ehepaar jetzt weiter ausquetscht, okay, den Dorfladen, die Dorfladen-Idee gibt's, was könnte man denn da noch alles machen am Anfang?
Also was ich immer wichtig finde, ist, wenn wir in die Dörfer gehen und wenn man sich anschaut, wie ist denn die demografische Struktur? Also wie sind Junge da? Wie ist das verteilt? Und wir sehen, dass wir in ländlichen Regionen wenig Bevölkerungswachstum haben. Es geht nicht immer ums Wachstum, sondern es geht um, gibt es eine positive Geburtenrate? Dann gibt es auch einen ganz guten Bericht aus der Statistik Austria, die ist vielleicht ein halbes Jahr. Da sieht man relativ klar, wo wir überhaupt keine positive Geburtenrate haben. Die ist in Österreich sehr niedrig. Also nur Wien hat eine, dann gibt es in Vorarlberg ein paar Zentren. Und wir haben sehr viele Flecken, wo wir eigentlich nur Wanderungsbewegungen haben. Also wo Leute hinziehen, weil sie geheiratet haben, weil sie den Ort spannend finden, was auch immer. Und aus der Situation, aus der Analyse heraus, ergeben sich einfach Fragestellungen. Ja. Hat man Menschen, wo man sieht, da gibt es in einem Sektor sehr viele, also Ältere, auch meine Generation, und dann könnte man überlegen, brauchen die nicht anderen Wohnraumbedarf? Weil es eines der großen Fragestellungen ist, wenn es diese Begegnung geben soll im Zentrum, die zufällig passiert, ja, dann muss ja wer wohnen dort. Natürlich kann man mit dem Auto wie hinfahren, vom Parkplatz in das Geschäft gehen, aber wenn man jetzt sozusagen die Ressourcenfrage mit draufpackt, die Klimafrage, das ist die Klimaneutralitätsfrage, dass wir also klimaneutral werden wollen, also das heißt, wenig Ressourcen verbrauchen, auf Biodiversität achten, also was wir einkaufen, welche Produkte wir einkaufen, dann könnte da auf einmal so ein Thema entstehen, ja, so dass sich Drehen anfängt, das Energie gewinnt, so wie ein Schwungrad, und dann setzen sich andere Projekte drauf, weil dann vielleicht andere dazustoßen, die spüren, dass es wo was brauchen würde. Und durch Eigeninitiative, wie viele Projekte zeigen, kann man unglaublich viel bewegen. Ja, es ist nicht immer nur die Förderung, die Investition, die da ist, sondern es ist oft sehr viel, und das ist in ländlichen Regionen oder am Land noch viel stärker. Also ich komme aus einer Gemeinde, wo es Nachbarschaftshilfe gibt. Ja, also ich kenne das aus meiner Kindheit und das ist nach wie vor gepflogen. Das bedeutet, dass man, wenn man irgendwo sozusagen was reparieren muss, einfach einmal seinen Nachbar fragt, ob man einen halben Tag helfen kann. Und das ist aus einer Mangelsituation entstanden. Ja? Also man hat nicht alles selber gehabt. Und solche Themen kann man sehr gut initiieren und das entsteht, aber da braucht es auch Persönlichkeiten, die das leben können. Nicht jeder will das. Das muss man, also man kann es nicht verordnen. Ich kann nicht sagen, du, jetzt greif an. Ja? Ja. Also das muss irgendwie ein Gespür geben für das.
Aber spannend ist ja schon, weil du hast schon so gesagt, so ein Schneeballeffekt, weil den gibt es ja auch umgekehrt. Es macht dann mal, keine Ahnung, der Supermarkt zieht raus, dann kommen weniger Leute rein. Dann das Kaffeehaus, das gibt, macht dann nur mehr jeden zweiten Tag auf, weil weniger kommen. Dann kommen noch weniger, die dann vielleicht zufällig noch zum Fleischer gegangen sind. Und dann irgendwann tut sich so wenig und das stirbt irgendwie ganz und dann hat es auch keinen Reiz mehr, dort zu wohnen. Weil warum sollte ich jetzt so auf eher kleinerem Raum im Zentrum wohnen, wenn alle sich so kleine Paläste wo auf die grüne Wiese bauen? Und umgekehrt sieht man es ja in der Stadt, in Wien zum Beispiel, die Orte wie der 7. Bezirk in Wien, wo besonders viele Kaffeehäuser, Restaurants und Shops sind. Da will eigentlich jeder wohnen, weil da ist das pure Leben. Aber das ist halt so, das eine befördert das andere im Positiven wie im Negativen und das macht es dann auch so schwer, oder?
Es macht es insofern schwer, indem das ja ein langfristiger Prozess ist. Also von dem, was du sprichst, dass diese ganze Erosion stattgefunden hat, das ist ja eine Geschichte, die 20, 30 Jahre sozusagen hinter sich hat. Und die hat sehr viel mit einer durchaus in einen Wohlstand kommenden Gesellschaft zu tun, mit Wachstumsfragen. Ja, also wer sich mit dem beschäftigt, kommt drauf, wie die ganze Krise 2008 war, so Prime-Krise, konnte man lesen, wir haben jetzt einfach einen Rückfall auf das Jahr 2002 und wir mussten uns eigentlich fragen, geht es uns schlechter wie vor 5, 6 Jahren? Das heißt, diese enorme Dynamik, ständig Wachstum zu generieren, stelle ich sehr stark in Frage. Natürlich leben wir davon, unseren Wohlstand, auch das, wie wir privilegiert damit umgehen dürfen. Also ich bezeichne es wirklich als Privileg, ist uns oft nicht bewusst. Und jetzt auf die Frage zurück, ja, diesen Erosionsprozess umzudrehen, da braucht es eine gewisse Naivität. Aber wenn wir die Ressourcenfrage stellen, ja, und sagen, also du kannst es relativ klar an den Einkaufszentren ablesen. Ja? Die sind unter Druck, weil es Offline-Handel gibt. Ja? Marktanteile verschieben sich im Jahr in der Größenordnung zwischen 10%, 15%, 20%. Das ist der nächste Leerstand, den wir haben. Ja? Also das heißt, diese Konzepte sind auf sehr schnelllebige Renditen ausgelegt, Fachmarktzentren. Also wenn man jetzt das nur aus der Immobilienperspektive anschaut, ja, und ich glaube, wenn man die Konzentration im österreichischen Lebenshandel anschaut, dass man im Grunde genommen zwei große haben, die den Markt diktieren, dann muss man sich schon auch fragen, und natürlich gibt es Dienstleister dazwischen, das ist schon so, aber marktbeherrschend unterwegs sind, dann stellt sich einfach die Frage, ob es in diesen Zwischenräumen, die sich da auftun, nicht Konzepte gibt. Und ja, es wird auch Orte geben, die man aufgeben wird. Ja, also wenn wo niemand mehr wohnen will, dann kann ich nicht Dinge initiieren, die einfach auf keinen fruchtbaren Boden stoßen. Es braucht ein gewisses Verhältnis, wo man das angehen kann. Und wir denken viel zu wenig über dieses Thema nach, der Schrumpfung. Das ist ein Thema, das wird politisch gerne auf die Seite geschoben, weil man natürlich mit sowas nicht reüssieren kann.
Ja. Aber wenn ich jetzt dann, du hast schon angesprochen, Einkaufszentren, Fachmärkte kämpfen mit der Konkurrenz des Onlinehandels, kauft es im Internet statt dort. Was könnten denn für eine Zukunft, wo wahrscheinlich immer mehr Leute ihre Sachen im Internet kaufen, ist auch wahnsinnig praktisch. Wie könnte man denn Erdgeschosse dann noch anderweitig nutzen, ob jetzt in der Stadt oder am Land in so einem Dorf, wenn man nicht mehr unbedingt hinfährt, weil man jetzt eine Schraube braucht oder ein Handy, weil man das einfach online kauft?
Ja, ich glaub, das mag schon sein, dass man aus diesen Lieferketten, die man da nutzt am Ende dahinter, weil man halt relativ schnell in einem Konsumverhalten Dinge bestellt und die werden nach Hause geliefert. Aber wenn man jetzt kreativ ist, muss man ja ehrlich sagen, es ist ja fad. Ja? Also ich meine, es mag schon sein, dass man was googelt und dann kaufen will. Aber spannend sind ja die Dinge, wo ich sage, ich kann selber was produzieren. Ja? Und ich glaube, dass es viele gibt, die aus dieser Passivität des Konsumierens eine veränderte Rolle anstreben. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass man unbedingt wieder was verwendet, was man kennt. Ja, also ich halte nichts davon zu glauben, alle müssen wieder Handwerkerinnen werden, sondern es gibt Dinge, die man entdeckt, die man selber als Leidenschaft hat. Und wenn man sich das anschaut, glaube ich, ich arbeite sehr gern mit meinen Händen. Ja, also physisch angreifen, was bauen, was tun. Habe das Glück, dass ich das halt bei mir in Fraser machen kann. Aber ich glaube, dass das viele auch wollen. Ja, wo lerne ich das? Wir dürfen ein Projekt machen für so einen Market Garden, wo wir im Vorfeld einfach untersucht haben, wer macht das eigentlich, wer tut das? Das ist in Reifnitz in Kärnten. Und da gibt es eine spannende Aussage von zwei Frauen, die einen Wirtschaftsberuf haben, den aufgegeben haben und selber in diese Form von Gärtnerei gekommen sind. Und die sagen, es ist uranstrengend, ich bin total müde am Abend, aber ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich was Gescheites mache. Also ich möchte niemanden diffamieren, aber wir sitzen hinter Excel-Listen täglich, ja, und das ist vielleicht nicht der erfüllende Job. Man hat vielleicht ein Studium gemacht und kommt drauf, es ist so wenig fordernd, mein Job, wo ich da in irgendeiner Etage sitze. Und ich glaube, dass es da Umdenken gibt. Also es geht, und das merke ich auch, wie die Leute, die zu uns dazustoßen, die Jüngeren, die von der Uni kommen. Es geht nicht um Life-Work-Balance. Ja? Das mag schon sein, aber ich glaube, dass viele nebenbei was anderes suchen. Und das könnte für mich so etwas sein, wo ich sage, dann brauche ich Räume, die andere nicht wollen. Dadurch sind sie günstig zu haben und da könnten Konzepte entstehen.
Also wo man, keine Ahnung, gemeinsam eine Werkstatt hat oder genau. Kunst produziert. Weil es muss, also die Werkstatt, es muss auch nicht jeder eine Säge oder eine Bohrmaschine oder einen Hammer unbedingt selber haben, sondern man geht hin und macht dort was.
Genau.
Hast du sonst noch Beispiele von Orten, die dich beeindruckt haben, wie die Kurve gekratzt haben?
Also jetzt selber in eigenen Projekten gibt's Dinge, wo ich nicht selber dabei war, aber wo wir im Büro einfach diese ganze erste Situation in Rheinsberg im Mostviertel initiiert haben, ungefähr vor 10-12 Jahren. Genau von dem Thema des Bärchen war halt in dem Fall Gemeinde, Bürgermeister, der irgendwie entdeckt hat, dass da ein Büro gibt, das sich mit so Leerstandsfragen, Innenentwicklung und dass es einen Prozess gibt. Und das ist ein Beispiel, wo man sieht, wie wenn das, was wir jetzt besprochen haben, das wäre jetzt sozusagen eine Nacherzählung, mit Engagement einfach jetzt ein Ort entstanden ist, mit ein bisschen mehr wie 1000 Einwohner, die ganz hohes Vereinsleben haben. Also jeder ist in 3, 4, 5 Vereinen und wo man ein Projekt initiiert hat, wo heute ein neues Musikhaus da ist, wo es einen neuen Kindergarten gibt und wo man jetzt dazu auch Wohnräume schafft für andere Wohnformen, also wo man Mehrgenerationenwohnen dazu baut und wo Leute, die das initiiert haben, auch Eigenleistung anbringen. Ja, selbst der Bürgermeister war auf der Baustelle. Das ist ein sehr gelungenes Beispiel, weil die zum Beispiel auch ein Primärversorgungszentrum an Land gezogen haben, ja, so wo alle in der Region, also ich konnte in der Scheibser Gegend auch in Scheibs arbeiten persönlich und gemerkt, wie schwierig das ist, so nicht nur im Dorf, sondern auch in einer Bezirkshauptstadt all diese Themen zu organisieren. Und in dieser Wechselbeziehung ist es ein sehr herausragender Ort. Persönlich bin ich aber sehr beeindruckt auch von Hohenems. Und zwar deshalb, weil dort eine Leerstandsentwicklung entstanden ist, die ich beeindruckend finde, weil sie dort von einem Projektentwickler kommt, Der Herr Schadenbauer hat in dem Ort gewohnt, hat entdeckt, dass diese Marktgasse, Marktstraße unglaublich viel Leerstand hat. Und das ist so ein Vorzeigebeispiel geworden, wie man ganz schwierige Situationen, denkmalgeschützte Gebäude, das herausfordernd ist, hier auch ordentlich in eine Investition zu kommen, weil es sehr viele Sanierungsthemen gibt, die nicht so einfach sind. Und was ich von ihm gelernt habe, ich habe ihn persönlich kennengelernt im Frühjahr, ist so, auch bei jedem Projekt diese persönliche Beziehung zu den Nutzerinnen aufzubauen. Ja, also wenn man unten einen Kaffeeladen oder so einen kleinen Markt betreiben will, dann macht man mit denen auch eine Zukunftsperspektive aus. Ja, und fragt die, was kannst du dir leisten? Ja, wie schaut dein Betriebskonzept aus? Welche Produkte hast du? Also so auf sehr viel Ebenen sich einzubringen. Das ist eine sehr aufwendige Arbeit, das sehr kraftraubende Übernahme von Themen, die er gemacht hat. Und ich glaube, dass das so ein Beispiel geben kann, dass man auch im größeren Maßstab sehr erfolgreich sowas tun kann. Was sind die Schlüssel dazu? Natürlich Kommunikation, Leute einladen, Leute gewinnen, auch sie einladen, eigene Ideen zu entwickeln. Also nicht dieses Repertoire, ja, zu sagen, es braucht unbedingt den Gemüseladen und dann den Kaffee. Vielleicht gibt's ganz andere Ideen. Ja. Es gibt ja Leidenschaften, die man vielleicht selber nicht hat, aber die andere durchaus bewegen. Und dieses Thema finde ich spannend. Und natürlich gibt es viele Orte, die da am Weg sind, die wir betreuen dürfen, aber auch andere. Mittlerweile ist es ja ein Thema, das viele betrifft. Und ich glaube nur, dass es ganz wichtig ist zu sehen, dass es nicht nur ein Wiederbeleben ist, sondern ich sehe es auf der räumlichen Ebene eines dieser Zukunftsfragen, weil wir, was das Bauen angeht, wie wir leben, also wir wachsen nach wie vor demografisch, also europäisch, aber wir werden vielleicht auch mit Fluchtbewegungen konfrontiert sein und nicht einen Innenminister haben, der das verweigert. Ja? Also, dass wir hier auch mit Dingen rechnen müssen, dass wir Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Das ist Lebensraum. Und wir glauben, dass man weniger neu bauen muss, sondern diese Ressourcen nutzen. Und das wäre eine Riesenchance.
Ja, schauen wir uns mal Bilder von H&Ms an. Genau, ist das diese Marktstraße, genau, von der du gesprochen hast?
Also man sieht hier also sehr viel Leerstand, zum Teil dadurch auch die Häuser nicht bewohnt. Und in dem Konzept ist es einfach darum gegangen, einmal mit ein, zwei Gebäuden anzufangen. Genau das, was wir heute schon besprochen haben. Also so ein erstes Konzept und dann andere, die vielleicht gar nicht in der Projektentwicklung drin sind, auch zu animieren, am eigenen Haus was zu tun. Und geholfen hat, und das sieht man da ganz gut, man sieht da noch die parkenden Autos und auch die Durchzugsstraße. Diese Orte brauchen auch Mobilitätskonzepte. Das heißt jetzt nicht, dass man da nicht mehr zufahren kann, aber es entsteht auf so einem Straßenraum jetzt auf einmal eine Bevorrangung für Fußgängerinnen, Radfahrerinnen. Und das Bild rechts zeigt zwar die Radlfahrer, wo sie stehen, aber ihr seht jetzt den Unterschied, was das heißt, wenn ein Auto, das einen Parkplatz mit 12,5 Quadratmeter braucht, um es einzuparken, braucht man das Doppelte, was stehende Autos für einen Flächenverbrauch haben. Und das wird auf einmal zum Lebensraum. Also wir unterschätzen, dass es geht in dieser Entwicklung nicht nur um das Gebäude, ums Objekt selber, sondern wir müssen immer das quasi mitdenken, was die Umgebung, den Straßenraum und vielleicht auch die regionalen Kontexte von so einer Entwicklung sind.
Mhm. Und dann haben wir noch ein zweites schönes Bild aus H&Ms. Was sieht man da?
Ja, das ist im Grunde genommen jetzt so, was zum Teil sanierte Häuser, aber was hier wichtig ist, diese Möglichkeit durch die Verkehrsberuhigung einen von der Oberfläche, da sieht man schon mal den Unterschied, kein Asphalt. Ja, also das ist für mich persönlich als Gestaltender, als jemand, der gestaltungsaffin ist, ganz wichtig. Allein die Oberfläche hat andere Wertschätzung. Ja, auf Asphalt sind wir konditioniert gewohnt, Auto zu fahren, möglichst schnell sogar von A nach B zu kommen. Das heißt, wir haben eine Kultur, dass öffentliche Räume in Stein gepflastert sind. Das hat eine gewisse Bedeutung. Und das, was man hier sieht, ist auf einmal Begegnungsorte und hier durchaus wahrscheinlich gar nicht so ein unbedingt angemeldeter Markt, das wüsste ich jetzt gar nicht, aber wo auf einmal genau dieser öffentliche Raum benutzt werden kann, damit Menschen was verkaufen, dass man sich trifft. Ich glaube, wenn man da mit dem Auto durchfahren würde, würde dann niemand auf der Straße stehen. Und das Gespräch, weiß ich nicht, ob es jetzt zufällig passiert ist, aber ist genau dieses Thema, wo man sagt, da triffe ich wen im Kinderwagen und komme in eine Kommunikation, die ich sonst nicht gemacht hätte.
Ja, ist toll. Wir haben auch noch Bilder aus Trofeiach, wo auch eine Begegnungszone hingebaut wurde. Trofeiach ist in der Steiermark, oder?
Ja, liegt in der Obersteiermark, also in der Nähe von Leoben, hat ungefähr 12.000 Einwohner. Und die haben das, was wir vorher schon jetzt als entwickelte Situation gehabt, auch so in den letzten 15 Jahren diesen Leerstand in den Erdgeschosszonen. Das heißt, die Läden funktionieren nicht mehr. Und da war das Thema, die Herausforderung, einen Prozess zu finden, wie man das reorganisiert, dass man da Leute findet und diese Läden wieder wachküsst, ja, zum Leben erweckt. Und ich persönlich war in dem Prozess nicht dabei, aber die Büropartner bei uns im Büro haben sich da ein Konzept überlegt, wie man hier Visionen entwickelt. Also es braucht am Anfang immer ein Bild, wo man hin will. Also was es geht nicht darum zu sagen, einfach Leerstand aktivieren. Und was sehr spannend ist, dass die Idee entstanden ist, hier einen Kümmerer zu finden. Könnte auch eine Kümmerin sein. Ja. Was war da die Erfahrung, dass da so ein Versatzstück passiert zwischen Gemeinde, Stadtgemeinde, die mit Verwaltungsaufgaben natürlich beschäftigt sind und wo man vielleicht nicht die notwendige Zeit hat, um jemanden mal zuzuhören und zu sagen, was hat der, was könnte er brauchen? Und der Kümmerer in dem Fall hat auch gewusst, wo, wie Immobilien zur Verfügung stehen würden. Und so ist in dem Prozess also relativ schnell eine Möglichkeit entstanden, diese Läden mit durchaus anderen Konzepten wieder zu befüllen. Architekturbüro vor Ort hat dann diesen Straßenraum gestaltet, das auch genau dazu führt, wieder an ein, also sehr simpel, wie ihr seht, ja, so eine Gestaltung, die einfach dazu führt, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht auf einer Durchzugsstraße.
Es ist noch asphaltiert, aber jetzt weiß strichliert und es schaut nicht mehr aus wie eine normale Straße, wo man durchfährt.
Und es ist jetzt ein Gegenstück zu den Steinen davor. Also das ist so ein Beispiel, das ich auch sehr, sehr wertvoll finde, um vielleicht sogar mein Gesagtes zu revidieren. Ja, es muss nicht immer Stein sein. Ich finde das auch sehr gelungen und das, was hier passiert ist, dass natürlich dann es Konzepte braucht, wo man Leute wieder trifft, Feste organisiert und da Unterstützung hat seitens der Kommune. Aber noch einmal, diese Kümmererrolle spielt hier einen sehr wichtigen Part. Ja, vor allem in der Kommunikation, aber auch so als Anlaufstelle. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir sind da sicher an die 30 Erdgeschossläden wieder belebt. Und dadurch entsteht natürlich wieder das, was ich wichtig finde, dass Häuser saniert werden, dass man wieder wohnt. Ja, ich finde persönlich ganz wichtig und deshalb lege ich so viel Wert auf die Aussage, dass man diese Konzepte immer mit Mobilitätsthemen, also Mobilitätsthema heißt Verkehrsreduktion, andere Mobilitätsformen, überschneidet. Es gelingt nicht, hier irgendwas zu ändern, wenn wir sagen, ja, fahrt's halt durch. Durchzugsstraßen sind eines der größten Schwierigkeiten für innerstädtische Räume, weil sie einfach Lärm bringen und weil sie Unsicherheiten bringen, gerade für Kinder. Das wird total unterschätzt. Also die Aussage, ich lasse meine Kinder nicht zu Fuß in die Schule gehen, weil ich das Vertrauen nicht habe, sie auf die Straße zu lassen, ist einfach, muss man sagen, eine Einschränkung, die man akzeptieren muss und da auch dagegen oder dafür was tun muss.
Ja. Und das finde ich spannend, weil wenn man jetzt auch, also in den meisten Gegenden am Land kommt man ohne zumindest einem Auto für einen Haushalt schwer aus. Also macht es schon auch einen großen Unterschied, ob man vielleicht die Parkplätze außerhalb vom Ort sammelt oder ob die Autos vor jedem Laden stehen. Weil alleine, wenn ich jetzt da am Rand parke und dann 200 Meter zu meinem Ziel gehen muss, treffe ich ja vielleicht schon wen oder ich schaue in eine Auslage und gehe vielleicht rein und das macht ja schon wieder was, oder?
Aber ich kann dir sagen, das ist eine der herausforderndsten Diskussionen, weil wir einfach autoaffin sind. Ja, also nicht alle, aber es ist so, dass man in gewissen Regionen nicht so ein gutes öffentliches Verkehrsangebot hat. Das ist auch hier spannend. Das wurde auch mitinitiiert. Also es gibt ja auch Studierende, die hier wohnen, die nach Leoben fahren. Und allein die Taktung spielt eine Rolle. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, es fährt der Bus in der Früh, zum Mittag und am Abend, sondern ich muss ein Angebot. Und mit dem Angebot entsteht Frequenz. Das ist so, was man so klassisch jetzt sieht an der Westbahnstrecke. Ja. Wer würde heute mit dem Auto überhaupt überlegen, in der Früh nach Salzburg zu fahren, wenn er einen Termin hat? Glaube ich. Ja. Also ich glaube, die Frage stellen sich
von Wien aus.
Von Wien aus. Die eingefleischten Autofahrer nicht mehr. Und so ist es hier auch. Ja. Es braucht einen Prozess des Umdenkens, dass man genau das erwähnte Beispiel, den Parkplatz, verlagert, dass man das in Kauf nimmt, zu Fuß zu gehen. Und weil vielleicht gar nicht so sehr jetzt schon die Kommunikation stattfindet, sondern weil ich weiß, da drin erwartet mich was, was jetzt an einer autofreien Zone wie hier viel ein größeres Erlebnis ist. Und das ist eine Kulturfrage, das zu initiieren. Aber es löst Widerstände aus. Ja? Und diese Widerstände müssen wir einfach auflösen.
Und auch immer das Problem, wenn man die Dinge so, wie sie sind, kennt und dann, wenn man den Parkplatz wegtut, dann verliert man mal was. Aber man kann sich vielleicht noch nicht vorstellen, was man dann gewinnt.
Genau.
Weil vielleicht, wenn man dann im Nachhinein sieht, okay, da ist jetzt viel angenehmer, da treffe ich eher Leute, die ich mag, oder da können meine Kinder auch rumlaufen, ohne dass sie sich fürchten müssen. Ist ja sehr oft bei so Projekten auch in Wien so, im Nachhinein finden es dann alle super, aber der Weg dorthin ist sehr steinig.
Marie-Hilfer-Straße ist ein super Beispiel für das, im großen Maßstab. Ja,
ja. Ja, super spannend. Gibt's, also was ich mir mitnehme, ist so, es braucht engagierte Leute, die klein anfangen, die schauen, was gibt's für andere motivierte Leute und was gibt's für Dinge, die uns verbinden? Ist es ein Hobby? Ist es Fitness? Ist es Brotbacken? Ist es gemeinsam lesen, Musik machen, Theater, whatever? Und dann fängt man mal an. Und dann im Laufe der Zeit, wenn es gut läuft, dann holt man andere dazu, die Politik, der Bürgermeister, den Gemeinderat. Dann geht es auch am Ende des Tages, dann geht es auch viel um den öffentlichen Raum. Das kostet was, das herzurichten, da braucht man Förderung, da müssen viele Leute dahinter stehen. Aber es fängt immer klein an.
Es fängt klein an, aber es braucht immer einen Prozess. Ja, und der Prozess ist der, dass wie bei vielen Dingen, die man initiiert, es mal um Zuhören geht. Also so versuchen wir, unseren Prozess zu starten, reinzuhören, selber mal zu schauen, wo wir Potenziale sehen. Aber entscheidend ist, dass die Leute vor Ort, die dort leben, dieses Wissen kannst du nie generieren. Selbst wenn du dir alles anliest, was es gibt, diese Lebensphase, diese Erfahrungen zu spüren, ja, und auch das, was nicht funktioniert, wo man durchaus kritisch ist, oder vielleicht auch sogar extrem aggressiv ist, weil es nicht passiert. Da haben wir einfach gemerkt, dass dieses Zuhören ganz wichtig ist, um zu verstehen, was für soziale Strukturen gibt's die, in welchem Ausmaß gibt's die, und dann auch zu erkennen, sind da Leute da, die von dem, was du vorher jetzt erzählt hast, worüber wir geredet haben, die dieses Engagement, diese Leidenschaft haben. Also ich glaube nicht, dass es nur diese Leidenschaft braucht, nur wenn man selber leidenschaftsgetrieben ist, sondern es braucht Leute, die diese Multiplikation zulassen. Ja, also dass man sagt, okay, Step by Step kann ich so einen Prozess weiterführen und sukzessive entsteht eine Dynamik. Und wenn diese Dynamik entsteht, entsteht genau der Aspekt, den wir besprochen haben. Man merkt einfach die Veränderung. Und Gott hoffentlich, ja, und die Veränderung, die man sich gewünscht hat und das, was man vermisst hat. Und am Ende ist es eigentlich immer derselbe Konnex. Ja? Also Widerstände aufzulösen, aber auch am Ende ein neues und, ich sage mal, anderes Lebensgefühl zu vermitteln. Es geht um Lebensraum. Es geht hier nicht um private eigene Bedürfnisse. Die sind wichtig. Das ist vielleicht dann generell für die Stimmung spannend, aber ich würde glauben, dass hier eine Verzahnung stattfindet.
Peter, du hast uns noch 3 Büchertipps mitgebracht, wenn man uns weiter informieren möchte.
Also John von Düffel habe ich letztes Jahr kennengelernt beim Bauwende-Kongress. Und was ich hier spannend finde,
macht. Wie heißt das Buch?
Das Buch geht das Wenige und das Wesentliche. Es geht um Suffizienz. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema für unsere Transformationsarbeit. Also wir werden, ich sage es ganz offen, zum Über den politischen Willen als technisch lösen zu können. Also Carbon Capturing ist wichtig, wenn es uns gelingt. Aber wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Es ist zwar sehr essayistisch geschrieben, aber ich finde sehr, sehr am Punkt gebracht, was damit gemeint ist, weil das oft so ein bisschen verunglimpft wird. Ja, es wird so ins Esoterische abgeschrieben, in das Asketische, aber es geht genau um das, was wir brauchen. Und was ist das Wenige, mit dem wir auskommen?
Mhm. Und nur kurz zur Erklärung, Carbon Capture, da meint man, dass man das CO2 aus der Luft holt, das schon zum Beispiel in einem Dieselmotor verbrannt wurde.
Genau. Ja.
So, das nächste Buch.
Also das habe ich spannend gefunden, Hartmut Rosa, über die Unverfügbarkeit, weil er also diese ganze Wachstumsfrage in Frage stellt und das an dem Schnee der Einleitung kapiert, wo er einfach sagt, ja, das ist so, es gibt so ein unglaubliches, naives, kindliches Verhalten zum Schnee, ja. Also ich glaube, es gibt kaum jemand, der sich nicht freut, wenn es schneit, wenn es zur richtigen Zeit ist. Und gleichzeitig ist er aber zerrinnt er uns zwischen den Fingern. Und er beschreibt sozusagen das mit dieser Wachstumsfrage und dieses Bild zieht sich dann durch das Buch und finde ich sehr, sehr bereichernd, um zu verstehen, dass wir diese Frage irgendwie angehen müssen.
Klingt toll. Und dann noch ein drittes, etwas anderes Buch.
Es ist anders. Ich habe es mitgenommen, weil das Insektengeflüster ein Geschenk von meiner Frau ist, ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe mich letztes Jahr mit dem Boden beschäftigt und bin draufgekommen, dass es einen Schweizer Künstler gibt, der Mikroben und alles, also in der Erde, in unserem Humus sind ja mehr Lebewesen in einer Handvoll, ja, in so einer Handvoll, die ich jetzt da herzeige, leben mehr Mikroorganismen wie Menschen auf der Welt und die machen einen Sound. Das ist wirklich interessant und jeder Boden klingt anders. Und ich habe daheim meine Familie damit belästigt, weil ich diesen Ton immer vorgespürt habe, weil ich wissen wollte, so, wie reagiert man drauf. Und dann habe ich das Geschenk gekriegt und da geht es jetzt darum, etwas, wo man sehr, sehr nachlässig damit umgeht. Ich sage immer so, Insekten findet man ja eigentlich im Sommer qualvoll. Aber zu dieser ganzen Ökologiefrage, Boden, dieses ganze Thema, wie schaut denn überhaupt Bestäubung aus und welche Tiere gibt es da, finde ich das ein sehr wertvolles Buch.
Und die Dominique Zimmermann, die Autorin, war auch schon in Erklär mir die Welt zu Gast und hat erklärt, das Leben der Wildbienen passt auch zum Thema. Peter, am Ende noch eine Empfehlung für ein Medium, das du gerne magst.
Also Medium im Sinne von
Zeitung, TV-Sender.
Ja, ja, ich bin Zeitungsleser. Mhm. Ja, also wir schauen als Familie nicht Fernsehen, also schon viele, viele Jahre. Und ich habe gerade durch die Covid-Phase mir wieder stärker angefangen, auch internationale Zeitungen, deutschsprachige Zeitungen zu lesen. Und das ist etwas, was mir so die Einleitung in den Tag macht. Ja, so. Und querbeet, ja, und so interessant, wenn man die Zürcher liest, kommt Österreich nicht vor. Und das tut manchmal auch ganz gut.
Neue Zürcher Zeitung, ja. NZZ.
Ja, genau.
Ja. Also ein bisschen über den eigenen Nabel.
Ja, ich finde es interessant jetzt nicht, weil es ist eine bürgerliche Zeitung und so, das ist auch schrecklich konservativ, aber dass man Medien hat, wo es zwar Österreich-Seite gibt, wenn, aber wo man nicht zuerst nach Deutschland schaut, sondern man schaut zuerst nach Frankreich, dann nach Deutschland und dann nach Amerika, dann nach Italien und nie nach Österreich. In Österreich immer nur, wenn es so ein bisschen Abfälligkeiten gibt. Ich finde das jetzt nicht, weil ich glaube, dass das wichtig ist, aber so die Perspektive, ne? Der Standort macht ja viel aus, um eine Perspektive einzunehmen. Und ich glaube, dass das generell gut ist, wenn man so fokussiert in Arbeiten ist, einfach andere Dinge zu lesen.
Danke für deine Zeit, lieber Peter.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke dir.
Und Was nehme ich mir mit? Erstens, es beginnt immer mit ein paar Leuten. Ortskernsterben hat viele strukturelle Gründe und die Lösungen sind kompliziert, aber sie beginnen immer mit ein paar engagierten Menschen, die beschließen, dass sie das nicht mehr hinnehmen wollen und die etwas anders machen möchten. Zweitens, Demokratie braucht öffentliche Räume. Es ist toll, wenn wir unsere Freunde oder Familie zu uns nach Hause einladen oder wenn wir uns mit unseren Vereinen treffen. Aber wir dürfen uns nicht nur in unsere Bubbles zurückziehen, sondern wir brauchen Räume, wo wir mit neuen Leuten konfrontiert werden, mit Fremden und wo Zufälliges entsteht. Drittens, das Auto ist Teil des Problems. Autos sind super nützliche Verkehrsmittel. Aber wenn man Ortskerne wiederbeleben möchte, dann muss man meistens dafür sorgen, dass die Autos entweder nur mehr sehr langsam oder gar nicht mehr durch den Ort fahren. Es ist ruhiger, sauberer und eine positive Dynamik kann beginnen. Wie geht's euch damit? Habt ihr in eurem Grätzl, in eurem Quartier, in eurem Ort, in eurer Stadt Orte, wo ihr im öffentlichen Raum mit anderen Menschen zusammentrefft? Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Wenn du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen möchtest, so wie ich, dann abonniere diesen Kanal und mach die Glocke an. Nächste Woche geht es zum Beispiel um Autismus. Die Themenpalette ist also sehr, sehr breit. Am Ende möchte ich mich noch bei allen bedanken, die bei Claire in der Welt mitarbeiten, bei Thomas Pelkmann, Alexander Kohmann von DoMotion, der sich um Kamera und Videoschnitt kümmert. Danke Dominik Lanterdinger von Audiofandel für den Audioschnitt. Danke an Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link, die den Podcast vermarkten. Danke an dieser Stelle auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Buchungen könnt ihr auf erklärmir.at/Werbung buchen. Für alles andere dann einfach Stefan und Therese von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Ich möchte euch am Ende auch noch eine Folge empfehlen, die ich in sehr guter Erinnerung habe, weil die Gästin einfach sehr sympathisch war und weil die Folge spannend ist und auch zum heutigen Thema passt. Folge 166, Henriette Spierer war zu Gast. Da ging es so um eine Zukunftsvision der Mobilität im Jahr 2040, wie wir dann mobil sein können und das Ganze nachhaltig, war eine tolle Folge. Und auch eine tolle Aufnahme kommt nächste Woche, da geht es um Autismus. Die Sophie Gmeiner hat mir geschrieben, hat sich mit mir auf einen Kaffee getroffen, weil sie mir einfach erklären wollte, was mit Autismus so auf sich hat. Sie ist selber Betroffene und wir haben super verstanden und ich habe sie dann gefragt, hey, magst du das Ganze nicht einfach auch vor dem Mikro erklären? Und das hat sie dann gemacht und ich liebe das, wenn sich Leute bereit erklären, ihre eigene Lebenswelt für andere Menschen aufzubereiten, sich da auch verletzlich zu machen, sich teilweise vielleicht auch Kritik auszusetzen. Also ich verstehe jeden, der das nicht möchte, aber ich bewundere es sehr und unterstütze das sehr, wenn das Leute tun möchten, weil man einfach Bewusstseinsarbeit macht. Also wer vielleicht selber eine Geschichte hat, der kann sich gerne bei mir melden. Auf allen möglichen Kanälen einfach schreiben, Instagram zum Beispiel, oder geht's auf die Homepage erklärme.at, dort auf Kontakt. Genau. Und ja, die Folge wird toll, kommt am Dienstag wie immer und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, euer Andreas.